herzlich willkommen zu den Kryptohelden, dem Podcast zu Bitcoin, Ethereum und einer neuen digitalen Ökonomie. In der heutigen Folge gibt es wieder einen Talk zwischen Hum und mir, und zwar behandeln wir ganz interessante Themen. Zum einen geht es darum, wer war Satoshi? Wir reden über IEOs, Initial Exchange Offerings. Wir reden über Cosmos, the Internet of Blockchains, über Funding im Ethereum-Netzwerk und aktuelle Trends. Also viel Spaß in der heutigen Folge.
Hey, herzlich willkommen, liebe Kryptohelden. Wie geht's euch? Heute wieder einen schnellen Krypto-Talk. Oh, nur, das hatten wir schon lange nicht mehr.
Wir haben sehr, sehr lange nicht mehr getalkt. Wir hatten jetzt wieder ein paar inhaltliche Folgen, die auch cool waren, aber ich glaube, heute ist mal wieder ein guter Zeitpunkt, um einfach ein bisschen zu quatschen.
Ja, und ich freue mich ganz, ganz ehrlich drauf, weil ich habe die letzten 4 Wochen war ich nicht so nah dran. Deshalb, um da direkt einzusteigen, was sind denn aus deiner Sicht so die Highlights gewesen aus den letzten Wochen?
Ich weiß gar nicht, wann unser letzter Talk war. Ich glaube, das ist sogar länger her als 2 Wochen, vielleicht sogar einen Monat. Mhm. Ich habe so extrem die Mikrosicht, weil ich natürlich jeden Tag irgendwie 1000 Sachen mitbekomme, aber habe mal versucht, so ein paar witzige und interessante Sachen herauszufiltern. Also eine Sache, die wieder auf Twitter heiß diskutiert wurde, war, wer ist Satoshi Nakamoto? Und das kam aus zweierlei Gründen. Zum einen wissen wir, dass Craig Wright behauptet, Satoshi Nakamoto zu sein. Und viele bezeichnen ihn eben als Fake-Toshi und glauben das nicht und sagen, sign doch einfach eine Transaction und dann glauben wir dir. Aber vor allem hat John McAfee nämlich getweetet, dass er Satoshi kennt und dass es eben nicht Craig Wright ist und dass er jetzt Hinweise geben wird darauf, wer Satoshi ist, dass diese Person eine männliche Person ist, die in den USA lebt und eben hat er so getan, als ob er weiß, wer Satoshi ist. Und das hat eine riesen Debatte ausgelöst. Viele glauben ihm nicht. Andere sagen, ja, ist doch klar, wer Satoshi ist tot oder Satoshi ist diese Person. Und das war halt mega witzig.
Ja, das ist, glaube ich, super unterhaltsam, ja. Aber am Ende des Tages, ja, hat das irgendeinen Einfluss?
Ich glaube schon. Ich glaube extrem. Also zum einen, wir können ja gleich nochmal auf einige Personen eingehen, aber ich glaube, es ist Teil des Erfolges, dass es eben ein Mythos ist und dass es ein Mysterium ist und die Leute nicht wissen, welche natürliche Person dahinter steckt. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wenn am Ende herauskommt, dass es ein ganz normaler Mensch war aus Fleisch und Blut, dass es vielleicht sogar Auswirkungen auf den Preis hat. Die Leute sagen, oh, okay, das war einfach nur der Typ. Vielleicht doch nichts so Besonderes. Weiß ich nicht. Also kann keiner wissen. Aber ich glaube, die Gefahr besteht, weil aktuell ist es halt so mysteriös und keiner weiß, wer es ist. Und ich glaube, das ist auch eigentlich ganz gut so.
Okay, es bleibt also spannend. Sehr schön.
Bleibt spannend, aber es gibt auf jeden Fall ein paar Kandidaten. Also ich habe ja schon vorhin gesagt, Craig Wright behauptet, Satoshi zu sein. Kann ich mir absolut nicht vorstellen. Es gibt verschiedene Hinweise, die darauf deuten, dass er es nicht ist. Zum einen, wenn man sich anschaut, wie er schreibt und wie er kommuniziert und wie er auch menschlich einfach sich verhält, passt das überhaupt nicht zu dem, was Satoshi vorher veröffentlicht hat und wie er kommuniziert hat. Ich weiß gar nicht, wo das war. Ich glaube, in Ruanda oder in irgendeinem afrikanischen Land meinte dann irgendwie so, ja, ich habe mehr Geld als euer ganzes Land zusammen. Und das waren so einfach die Art und Weise, passt halt gar nicht. Zum anderen, wenn man sich die Zeit anschaut, wo er aktiv ist, also wirklich die Zeitzone, und dass man mit Satoshi drüberlegt, passt das auch nicht. Er war zu ganz anderen Zeiten aktiv. Und auch, wie gesagt, der Schreibstil ist anders. Deswegen haben viele Leute eben versucht, einfach zu sagen, es ist doch klar, wer Satoshi war. Satoshi war, und deswegen fängt es eben an, einige sagen, Hal Finney. Ja, Hal Finney war eben ein Kryptograf oder Researcher, der nachweislich auch an Bitcoin mitgearbeitet hat. Viele sagen, er war der mit am ersten Node mitgeschrieben hat. Und wenn man sich das Forum Bitcoin Talk anschaut, dann sind da zwar Gespräche zwischen Satoshi und Hal Finney, aber das könnte ja auch gestaged sein. Wir wissen es nicht. Der zweite Kandidat ist eigentlich Nick Szabo. Und Nick Szabo ist halt, vermuten viele, dass er das White Paper geschrieben hat. Das heißt, die Vermutung, die eigentlich so am häufigsten, die mir am häufigsten untergekommen ist, ist, Hal Finney hat die erste Implementierung gemacht, den ersten Node geschrieben und Nick Szabo hat das White Paper geschrieben. Satoshi Nakamoto ist nicht eine Person, Satoshi Nakamoto ist halt eine Gruppe von Researchern gegeben. Das Witzige bei Nick Szabo ist, Nick Szabo hat Bitgold über Bitcold researched und hat da irgendwie vorher auch sehr, sehr viel drüber geschrieben, ich glaube 2018. Und 2019 bis 2010 hat halt Nick Szabo sehr, sehr wenig veröffentlicht und sehr, sehr wenig geschrieben. Und das war die Zeit, wo Satoshi sehr aktiv war. Da sagen halt viele, ja, das ist ja kein Zufall. Der war irgendwie davor aktiv, da nicht aktiv, danach wieder aktiv. Also müsste er Satoshi sein. Er hat wiederum auch Gespräche mit Satoshi auf Bitcoin Talk. Das sind halt alles so die Fragen. Nick Szabo lebt noch. Hal Finney ist inzwischen gestorben, lebt leider nicht mehr. Und ja, das sind so eigentlich so die Hauptspekulationen. Es gibt noch weitere Kandidaten, aber ich glaube, brauchen wir jetzt nicht unbedingt drauf eingehen. Es waren so die beiden aus meiner Sicht relevantesten. Ich bin gespannt, ob da irgendwas Handfestes rauskommen wird. Mir persönlich ist es egal. Ich hoffe eigentlich so ein bisschen, dass es wie gesagt nicht rauskommt, weil die Leute dann vielleicht voreingenommener sind. Und jetzt ist es halt eher so, war das jemand aus der Zukunft? Also es ist einfach alles Mögliche schwirrt im Raum herum. So, wie konnte jemand das erschaffen und so? War das NSA? Und ich glaube, der Status ist tendenziell einfach interessanter für das ganze Ökosystem. Das ist so ein bisschen meine persönliche Meinung. Aber ansonsten war eine lustige Diskussion auf Twitter.
Okay, also das beobachten wir weiterhin. Also bleibt weiterhin spannend.
Ganz genau.
Was gibt's noch ohne?
Na, so ein zweiter Trend, der zu sehen war, ist, es gab die ersten IEOs. Nachdem wir ja 2016 und 2017 den ICO, also Initial Coin Offering, Hype hatten, der, ja, muss man sagen, sehr, sehr wenig Substanz hatte und sehr, sehr viel Scams beinhaltete und Pre-Mines und absolut keine nachhaltigen Netzwerkeffekte, haben wir jetzt eben IEOs, das steht für Initial Exchange Offering, also Exchanges wie Binance über Launchpad oder Huobi oder jetzt auch Bittrex, bieten eben Coins für die Retail-Investoren, also für die Public, erstmalig an. Ja, also es hat wahrscheinlich ein Private Sale gegeben oder SAFT-Deals gegeben, also Simple Agreement for Future Tokens, wo Geld eingesammelt wurde. Aber jetzt wird es eben der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt, zu einem leicht teureren Preis, direkt auf der Exchange, sodass man das dann auch nach einer kurzen Lock-Period, glaube ich, handeln kann auf der Börse. Und es geht, also im Prinzip ist das jetzt nichts Verwerfliches. Es geht halt immer um die Frage, wenn du so ein Netzwerk startest, wie machst du die anfängliche Distribution der Token, denn du willst ja nicht nur, dass Investoren die Token haben, sondern hoffentlich auch die Nutzer, die später an diesem Netzwerk partizipieren sollen, damit das ganze Ökosystem und die ganzen Mechaniken Sinn machen. Aber du willst natürlich vielleicht auch ein bisschen Geld einsammeln, um deine Operating Company zu finanzieren, um Gehälter zu zahlen und so weiter. Und wenn man sich jetzt die Projekte anschaut, die bei diesem IEOs veräußert wurden, sage ich mal, die tokenisierten Protokolle, dann ist da aus meiner Sicht bisher nicht so viel Spannendes dabei gewesen. Also kann sich jeder selber eine Meinung bilden und selber irgendwie einfach anschauen, ob das interessant ist. Aber ich fand da fast gar nichts Interessantes da. Jetzt erst wird Bittrex, ich glaube am 30. April, Ocean Protocol. Also das ist ja auch tatsächlich ein sehr interessantes Projekt aus Berlin auch. Eben ein IEO durchführen. Und das ist so das erste Projekt, wo ich denke, das könnte interessant sein. Der Witz ist aber auch da, Ocean Protocol war vorher bei CoinList, also der Token-Sale-Plattform von AngelList, gelistet. Und die haben tatsächlich ihre 8 Millionen nicht vollbekommen. Und deswegen machen sie jetzt diesen IEO mit Bittrex, wissen die meisten nicht. Aber ja, also das ist jetzt einfach wirklich nur ein Tool, um Geld einzusammeln. In einem Markt, wo es wahrscheinlich sehr gut ist, Geld einzusammeln, weil es, wenn ein nächster Marktzyklus kommt und man hat gegebenenfalls gut gestreut, dass man da nochmal etwas mitnehmen kann, was auch viele Projekte, die 2016 geraced haben, gemacht haben. Grundsätzlich sollte man natürlich Investition, Spekulation und Fundraising komplett trennen und idealerweise direkt auscashen und eben nachhaltig planen. Aber ich sag mal, wenn diese Projekte 30 Millionen einsammeln, dann bin ich mir sicher, dass sie ein paar BTC und ETH behalten werden für eben einen nächsten Run. Und wenn es keinen nächsten Run gibt, dann ist es denen auch egal, weil die anderen 20, 30 Millionen wahrscheinlich reichen. Das zum Thema IEO.
Ja. Kannst du mir nur nochmal erzählen, was so kurz versuchen zu erläutern, was denn der Unterschied ist zum ICO? Ich habe das, glaube ich, noch nicht ganz kapiert.
Also es ist einfach nur die Plattform, wo das passiert. ICO war ja enabled durch die Ethereum Smart Contracts.
Ja.
Also hauptsächlich, es gab auch andere. Und da war es eben so, es gab einen Smart Contract, der war öffentlich und da wurde eben gesagt, du schickst mir ein Ethereum und kriegst im Gegenzug 100 Token.
Ja.
Und da gab es die sogenannten Gas Wars, weil je mehr Gas du eben angegeben hast, desto teurer war deine Transaktion, desto schneller ging deine Transaktion aber durch. Das heißt, desto höher war deine Chance, dass du in diesem ICO partizipieren konntest. Denn es gab oftmals Limits, zum Beispiel 10.000 Ethereum. Und wenn dann Leute vor dir diese 10.000 Ethereum vollgemacht haben, dann hast du einfach dein Ethereum zurückbekommen und konntest quasi nicht teilnehmen und hast einfach nur Gas bezahlt. Und das hat auf Ethereum passiert. Das ist halt eben auf Ethereum passiert. Über Smart Contracts. Und dann gab es irgendwie so Timer, ICO in 2 Tagen und 3 Stunden und die Leute haben gewartet wie die Bekloppten und dann haben sie alle ihre Ethereum dahin gesendet. Und jetzt passiert es halt auf der Exchange. Das heißt, man muss sich auf die Exchange einloggen, muss auf eine bestimmte Seite gehen, muss da seine Bitcoin und Ethereum bereithalten und da gibt es dann wahrscheinlich auch einen Counter und wenn es losgeht, dann kauft man halt sofort über die Exchange und das ist halt ja eine zentralisierte Plattform letztendlich, die dann dafür sorgt, dass die Tokens nach dem Sale verteilt werden. Aber da gibt es auch wieder lustige Stories, dass in einigen Ländern, wo eben Lohnarbeit sehr günstig ist, die Leute, wirklich 30, 40, 50 Leute gleichzeitig versuchen, an diesem ICO teilzunehmen, um dann eben, weil die ersten ICOs haben gleich irgendwie 50-100% Profite abgeworfen, dass die Leute dann direkt danach verkaufen können und das ist halt alles komplett Spekulation getrieben und macht für mich gar keinen Sinn. Also aus der Perspektive würde ich da zur Vorsicht raten und wie gesagt, wenn man ein Projekt interessant findet, wie zum Beispiel Ocean, das ist okay, da kann also kann sich jeder über die Projekte ein Bild machen. Es kann jetzt auch jedes andere Projekt sein. Dann kann man da Tokens erwerben und das dagegen habe ich nichts. Aber jetzt einfach nur, ich mache ein IEO und dann verkaufe ich das nach 3 Tagen wieder mit 30% oder so, das weiß ich nicht. Das ist sehr riskant und muss auch nicht unbedingt sein. Da kann man auch lieber die HODL-Strategie fahren mit den Projekten, an die man glaubt. Unter anderem eben auch Bitcoin, Ethereum oder was auch immer.
Okay, super. Heute mal echt wieder was Neues gelernt. Mal schauen, ob ich da wieder so einen riesen Hype sich entwickelt wie ICOs, ja, letztes Jahr.
Ja, hoffentlich nicht, aber aktuell geht's so ein bisschen los.
Oh yeah, okay. Cool. Cool. Was hast du noch irgendwas Neues?
Es gibt noch so viel Themen, aber wir haben schon die Hälfte der Zeit rum, also versuche ich mal ein bisschen Gas zu geben. Eines der großen neuen Netzwerke ist herausgekommen, und zwar das Cosmos-Netzwerk mit dem Atom oder Atom-Token. Und Cosmos bezeichnet sich selber als Internet of Blockchains. Aber was Cosmos letztendlich im Kern ist, ist, es möchte verschiedene Blockchains miteinander verbinden. Und dabei gibt es eben die sogenannten Cosmos-Zones, also Zonen. Und wenn jetzt ein Netzwerk eine Zone baut, ja, also Ethereum, Bitcoin, da werden jetzt Zonen gebaut für Cosmos, oder jedes andere Projekt, dann können diese Projekte direkt miteinander kommunizieren. Und das heißt letztendlich IBC, Inter-Blockchain Communication. Und das ist wirklich auch technologisch eine Innovation, denn es gab zwar Atomic Swaps und interessante Projekte mit so Proxy-Blockchains, aber so eine native Art von Blockchain-zu-Blockchain-Kommunikation gab es nicht. Dazu muss ich sagen, IBC ist auf Cosmos aktuell noch nicht aktiviert. Da gibt es nämlich ein Wettrennen zwischen Cosmos und Polkadot. Polkadot wird von Parity entwickelt, auch hier in Berlin. Und die machen genau das Gleiche. Die wollen halt Public und Private Blockchains verbinden, aber grundsätzlich Blockchains miteinander verbinden. Da heißt es dann Parachains, also bei Polkadot heißt es Parachains, bei Cosmos heißt es Zones, das ist so das Wichtigste. Aber wie gesagt, diese beiden Projekte versuchen, Blockchains miteinander zu verbinden. Und Cosmos hat, glaube ich, gerade einen 30-fachen Wert vom ICO. Also ICO war irgendwie 10 Cent, ist aktuell bei $3.50. Und die Leute sind natürlich mega happy. Aber das Projekt ist wirklich, also ja, es ist natürlich, wie gesagt, jeder muss seine eigene Recherchen durchführen und es ist nichts, hier ist Investment und weiß, aber Cosmos ist wirklich schon von der Kategorie her so nächstes Ethereum. Ne? Das ist jetzt schon was Großes. Das ist nicht ein ERC-20-Token, das ist nicht einfach so ein kleines Projekt. Da ist Millionen Funding dahinter. Da sind sehr, sehr gute Leute, die dahinter arbeiten. Ich kenne auch sehr viele. Und da ist die ICF dahinter, die Interchain Foundation, eine Schweizer Stiftung, also ähnlich wie Ethereum aufgestellt und sehr, sehr viel Substanz. Und ja, das ist einfach ein Projekt, was sehr spannend ist. Eine Sache, die halt für Privatleute auch interessant ist, ist, man kann seine Atome delegieren. Und zwar, Cosmos basiert eben auf Tendermint. Tendermint ist sozusagen der Konsensusmechanismus hinter Cosmos. Und die Projekte sind auch interwoben. Und Tendermint ist halt ein Byzantine Fault Tolerant Konsensusmechanismus. Und in Cosmos haben wir ein Proof of Stake Civil Control. Das heißt, man kann, wenn man Atome hat, lange Rede, kurzer Sinn, diese staken. Und inzwischen gibt es, glaube ich, über 100 Staking Nodes. Also Leute, die einfach diese Staking Nodes zur Verfügung stellen und sagen zum Beispiel, ich nehme 5%, ich nehme 10%. Aber man kann eben Atome staken und kriegt dafür, wenn man eben Blöcke produziert, eine kleine Dividende. Und das ist eigentlich ganz interessant, weil da triggern immer gleich wieder alle Passive-Income-Träume bei jedem. Aber es ist tatsächlich interessant, denn man durch eben Proof-of-Stake sichert man das Netzwerk und trägt zum Konsensus bei. Das heißt, es ist eigentlich ein Pendant zum Mining. Aber man hat eben, man muss keine Hardware kaufen, sondern man kauft eben Coins und staked diese direkt übers Wallet. Zum Beispiel über das Looney Wallet, was das erste Feature Complete Cosmos Wallet ist, mit einer Web UI und so weiter. Also das ist ganz interessant. Der Prozess wäre eben, man geht auf eine Exchange, wenn man noch keine Cosmos hat, kauft sich Cosmos, gibt wahrscheinlich Bitcoin und Ethereum Märkte, transferiert diese auf sein Wallet, zum Beispiel das Looney Wallet, und dann gibt's wirklich einen Staking Button oder einen Staking Tab, wo man dann angibt, welchen Validator möchte man denn nutzen. Und die verschiedenen Validatoren nehmen auch verschiedene Prozente an Kommissionen, denn es ist ja ein freier Markt. Chorus One ist zum Beispiel ein relativ bekannter. Polychain ist ein US-Fonds, der hat auch den größten sogar Cosmos-Validator mit über 2 Millionen Cosmos. Ist ganz interessant, was da gerade passiert. Also das würde ich mir auf jeden Fall anschauen. Cosmos und Polkadot, und wie gesagt, ist gerade ein Wettrennen. Cosmos ist als erstes live gegangen mit dem Token, aber Inter-Blockchain Communication ist noch nicht aktiviert. Jetzt warten alle, wer wird das als erstes aktivieren, denn ja, wer das quasi owned, der wird wahrscheinlich, hat ein Potenzial, ein sehr, sehr wertvolles Netzwerk zu werden.
Ja, Wettbewerb belebt das Geschäft. Super spannend.
Absolut, absolut.
Klasse. Ja, Ono, ich gucke gerade auf die Zeit. Hast du noch was Kleines?
Ja, eine Sache, die auf jeden Fall auch nochmal vielleicht ein bisschen tiefer geht, ist, es gab im Ethereum-Netzwerk eine große Diskussion. Und zwar ging es um ein stabiles Funding für Open-Source-Entwickler und Maintainer. Das große Problem bei Kryptonetzwerken ist, dass diese oftmals Miner sehr, sehr gut belohnen oder entlohnen durch eben den Anreiz, das Netzwerk abzusichern, durch entweder Rechenleistung oder Coins. Aber dass die Entwickler überhaupt nicht gut entlohnt werden. Die arbeiten teilweise durch Sponsorships oder werden finanziert durch Blockstream oder weiß ich nicht. Also es gibt wirklich keine gute Methode, wie die Entwickler finanziert werden. Und Kevin von Gitcoin, also kenne ich auch persönlich, der war letzte Woche bei uns im Office, der hat halt ein Proposal gemacht und der hat vorgeschlagen, Inflation Funding bei Ethereum einzuführen, nämlich 20% der Mining Rewards eben von den Minern direkt an die Entwickler zu geben, sodass Entwickler entlohnt werden, um das Protokoll weiterzuentwickeln. Denn die Annahme ist, okay, 20% gehen an die Entwickler, das ist ja quasi für alle ETH-Holder erstmal wie eine Steuer, aber diese Entwickler werten ja das Netzwerk auf und bauen vielleicht eine Plasma-Chain oder bauen neue Sachen, die das ganze Netzwerk an so als solches wertvoller machen. Und das ist halt super interessant, weil da merkt man mal, das ganze Funding-Problem von Entwicklern ist wirklich ungelöst aktuell. Es ist, also die Ethereum Foundation gibt eben Grants aus, Das ist aber zentralisiert oder zumindest plutokratisch und hat auch eine relativ strikte Hand. Also die geben jetzt die Grants nicht einfach so lockerflockig daher. Dann sieht man irgendwie, dass Vitalik 1000 Ethereum oder 100 Ethereum über Twitter an irgendwelche Leute droppt, damit die Sachen entwickeln. Also das ist eigentlich ein Witz, dass es da keine kein systematisches Funding gibt für diese ganzen Krypto-Protokolle. Und da war eben eine große Diskussion. Das ERC 1789 hieß es, kann sich jeder anschauen, Stable Funding for Open Source Maintainers, wurde abgelehnt und geschlossen. Ist auch nicht verwunderlich, denn das Hauptproblem ist halt verifizierbare Rechenleistung, also Verifiable Computation. Was Miner machen oder was Leute, die Staking Nodes haben, machen, ist eindeutig auf dem Protokoll zu überprüfen, die Arbeit. Da gibt es kein Links und kein Rechts. Bei menschlicher Arbeit, zum Beispiel Entwicklungsarbeit, also Softwareentwicklung, ist es wieder ganz schwierig. Wer beurteilt, wie viel das wert ist? Was ist, wenn der Code schlecht ist? Wie vergleichst du das mit dem anderen und so? Das ist halt viel, viel schwieriger als einfach Rechenleistung, dahin zu schauen und sagen, ja, die Arbeit wurde durchgeführt. Und deswegen wurde es abgelehnt, aber die Leute pushen auf jeden Fall dafür eine Lösung.
Cool. Und du, siehst du da eine Lösung kommen?
Ich sehe da eine Lösung kommen, aber ich will jetzt keine Eigenwerbung machen. aber also Open Source Coin, woran ich arbeite, wir haben ja ein White Paper released, was die Leute sich anschauen können, aber wir bauen ja genau ein Protokoll, um eben Open Source Entwicklung zu finanzieren durch Inflation. Und wir bauen ja eben unseren OS-Rank, was quasi an PageRank angelehnt ist. Das heißt, wir bauen einen Dependency-Graphen, wo die Open-Source-Projekte je nach Relevanz entlohnt werden. Und ja, dazu müssen wir mal eine eigene Folge machen. Das wäre jetzt zu viel, aber egal. Also mir persönlich, und das reden wir auch im Team ganz offen, uns ist egal, ob jetzt wir das schaffen werden oder Ethereum durch dieses Funding. Letztendlich wird irgendwas kommen. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass jemand OS-Coin dann forkt und eine optimiertere und bessere Version dann letztendlich sich durchsetzen wird. Aber ich glaube, wir werden signifikant dazu beitragen, wenn unser Netzwerk live ist und wenn die Leute sich das anschauen. Und natürlich glauben, also ich denke schon, dass das auch realistische Chancen hat, sich durchzusetzen. Aber letztendlich, es geht um das Thema Funding von Entwicklern, nachhaltige Funding von Entwicklern und Maintainern. Und da muss was passieren, denn wir können nicht nur Miner rewarden. Und mit Minern meine ich jetzt Verifiable Computation, egal ob das jetzt Staking Nodes sind oder Proof of Work Mining.
Sehr cool. Onur, klasse, ist echt super. Ich glaube, ich muss jetzt auch die nächsten Wochen niemals irgendwie mich auf Twitter bewegen, irgendwelche Paper lesen. Ich höre dir einfach zu bei diesem Crypto-Talk und fühle mich dann immer wieder so gut vorbereitet, dass ich da irgendwie mitreden könnte. Sehr cool.
Aber vielleicht zum Abschluss, also du hast irgendwie so gesagt, dass du denkst, da ist jetzt wieder irgendwas in der Luft irgendwie so, ne? Also preislich hat sich ja wieder was getan und irgendwie die Leute sind alle wieder positiver. Einige sprechen schon vom Bullenmarkt wieder. Also was denkst du denn? Wie fühlst du dich?
Ja, irgendwie so auch wenn ich das jetzt nicht so oft sehe, aber irgendwie so vom Gefühl her ist das irgendwie wieder so eine etwas positivere Stimmung. In den letzten 30 Tagen hat sich da ja auch einiges irgendwie getan. Weiß ja aber nicht, ob ich da irgendwie alleine mit liege, aber irgendwie so gefühlt. Nee.
Also ich meine, es gibt ja Fakten und Bitcoin hat 2019, glaube ich, inzwischen 44% an Wert gewonnen wieder. Ne? Das heißt, die Leute, die irgendwie ihre 90% da verloren haben, sind jetzt vielleicht irgendwie wieder bei minus 80 oder minus 70% oder irgendwie sowas. Das heißt, das hat, glaube ich, schon mal zur positiven Stimmung beigetragen, denn viele Leute, die eben viel Geld verloren haben, haben wieder viel Geld dazu gewonnen. Ich weiß nicht, ob die es realisiert haben, aber zumindest virtuell. Ich persönlich bin mega skeptisch, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin immer skeptisch, wenn es keinen wirklichen Grund gibt für einen Preisanstieg. Also ich war schockiert, dass es keinen Preisanstieg gab, wo es tatsächlich Gründe gab. Irgendwie Monero hat Bulletproofs eingeführt, null Reaktion. Ethereum hat dies gemacht, keine Reaktion. Und jetzt ist gefühlt überhaupt nichts passiert. Und der Preis geht hoch. Und da, also keine Ahnung, wie das passiert. Ich kenne natürlich die Märkte, das kann irgendwie keiner vorhersagen. Aber ich bin tatsächlich, ich glaube, das ist eine, ja, man sagt so schön, Suckers Rally. Also ich glaube, das ist so ein Fake-Anstieg, der wieder runtergehen wird. Ich glaube nicht, dass Bitcoin groß unter 4.000 rutscht, wenn dann nur wieder ganz, ganz kurz. Aber letztendlich wissen wir ja, dass der Katalysator für den richtigen Bullrun waren bei den letzten Malen das Bitcoin-Halving-Event, wo der Block-Reward halbiert wurde. Dann gab es eben Ethereum und die ICOs, die das beflügelt haben. Und also ich warte quasi auf ein ähnliches Event. Und wie zum Beispiel in dieser Folge anfangs beschrieben, wenn Polkadot und Cosmos IBC aktivieren, was aber nicht vor, ich würde sagen Anfang nächsten Jahr passieren wird, das könnte ein Katalysator sein, weil das wäre wirklich wieder technologisch eine große Innovation und wir nähern uns auch wieder dem Bitcoin-Halving, da kommen wieder mehrere Sachen zusammen. Das würde ich verstehen. Aber wie gesagt, aktuell ist es für mich, also einfach, ich bin einfach skeptisch, warum es jetzt diese Rallye gibt oder diese kleine Rallye gab und ob das wirklich nachhaltig ist. Man kann natürlich auch von der anderen Seite gucken und schauen und sagen, ja, BTC war einfach komplett überverkauft und ist einfach viel zu tief gerutscht. Es hätte nicht so tief rutschen sollen. So 4.500 wäre so, sollte eigentlich so der richtige Bottom sein und jetzt ist halt wieder hoch auf 5. Das ist dann wieder so ein halbwegs normaler Anstieg. Auf jeden Fall. Also deswegen ist für mich jetzt kein Grund zu kaufen oder zu verkaufen. Das würde ich eh nicht machen, sondern ich würde einfach Dollar-Cost-Averagen die ganze Zeit, egal was der Preis ist, über die nächsten, keine Ahnung, 5 Jahre. Von daher, also das meine ich jetzt gar nicht damit, ob man jetzt lokal optimieren kann und verkaufen sollte oder nicht verkaufen sollte, das meine ich überhaupt nicht. Aber die Frage ist wirklich, ist es Spekulation getrieben oder ist es tatsächlich, gibt es einen anderen Katalysator, idealerweise sogar einen technologischen Katalysator?
Sehr cool. Ja, Leute, uns interessiert eure Meinung. Also kommt rein in unsere Telegram-Gruppe. Ich habe letztens noch reingeschrieben, wir haben auch eine Facebook-Gruppe, aber da tun wir eigentlich gar nichts mehr. Seit Ono auch kein Facebook mehr hat, gell?
Komplett können wir eigentlich löschen, oder?
Können wir eigentlich löschen. Ich habe da einen Post reingemacht und einfach den Link zur Telegram-Gruppe. Kommt rein, uns interessiert eure Meinung. Wie seht ihr das? Skepsis angebracht? Oder sagt ihr, oh, jetzt starten wir durch. Kommt rein in die Gruppe, wir tauschen uns da aus.
Sehr schön.
Cool. Ono, noch ein Abschlusssatz von deiner Seite. Was willst du den Leuten noch mitgeben bis zum nächsten Crypto-Talk?
Ja, Twitter ist so the place to be, wie immer. Da kann man viel mitlesen. Ansonsten, ich glaube, du hast es schon gesagt, in der Telegram-Gruppe wird lebhaft diskutiert, auch wenn nicht jeden Tag, aber wenn es Themen gibt, dann tauschen wir uns dort immer sehr, sehr gut aus. Aber die Leute, die wirklich mehr machen wollen, nach wie vor, jetzt ist die Zeit für die Bilder und für die Leute, die lernen möchten. Und wenn dann der Hype wieder losgehen sollte, dann ist eher wieder Vorsicht angesagt. Das heißt, es ist immer noch eine gute Zeit, um ja viel zu lernen mit uns zusammen, wie wir alle auch jeden Tag das tun. Und mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen. Das also, war schon wieder zu viel.
Also, in diesem Sinne, viel Spaß euch noch. Kommt gut in die nächsten Tage. Ciao.
Also, ciao.
Liebe Kryptohelden, wenn ihr fleißig mitdiskutieren wollt, kommt in unsere Telegram-Gruppe. Und wenn ihr ansonsten Feedback habt zur Folge, kontaktiert uns gerne entweder über Telegram, Twitter oder direkt über unsere Webseite. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euer Feedback. Bis zum nächsten Mal. Ciao.